Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Und wir haben heute eine Sonderausgabe zu dem Thema KI. Natürlich klar, wenn man sich anschaut, was in den letzten Tagen passiert ist. Aber ich mache das nicht alleine, sondern nicht die KIs, sondern die HIs, also Human Intelligence. Der kommt direkt. Ich, Andreas Lipko, und natürlich mit dabei
Dirk Schwitzke. Ich grüße euch.
Genau, und wir haben heute die digitalen Avatare. Deswegen weiß ich, wie Dirk heute aussieht. Er hat sich sozusagen passend dazu in einen Cybertron-Look geworfen, damit er sozusagen die KI oder HI ja besser gesagt absolut verkörpern kann. Man kennt dich in diesem stylischen Outfit natürlich, eigentlich sonst immer auf den Techno-Partys am Wochenende, aber jetzt halt heute auch mal inmitten der Woche vor deinem Mikrofon.
Und du, wie du immer hier im Büro rumläufst, mit einem deiner besten Brioni-Anzüge mit MS-Krawatten, die man von dir nicht anders kennt.
So sieht's aus. Seiden im Einstecktüchchen und natürlich der goldenen Taschenuhr.
Der Privatbankier alter Schule.
Ja, so sieht's aus. Immer eine Zigarre im Mundwinkel, aber nicht angezündet, sonst ist ja sozusagen politisch unkorrekt. Also so, wie ich halt immer so bekannt bin natürlich. Genau.
Du bist nicht politisch unkorrekt. Na gut.
Das können wir an anderer Stelle besprechen. Nein, ich habe schon angeteasert, genau gleich vorweg, damit natürlich diejenigen, die jetzt hier eingeschaltet haben, wissen, worum es heute geht. Tatsächlich Schwerpunkt KI, aber auch nicht jetzt erschrecken. Wir nehmen natürlich auch die wichtigen Ereignisse, wie zum Beispiel heute, wir nehmen am Mittwoch auf die Sitzung der US-Fed. Natürlich gucken wir nicht in die, oder haben ja keine Glaskugel, versuchen es mal so ein bisschen. Wir gehen auch ein bisschen auf die EZB ein. Was wird erwartet? Was könnte Thema sein? Also ein volles Programm. Ihr könnt gespannt sein. Teil 2 auch mega interessant. Viele interessante Unternehmen, Teil 3. Dann auch vor allen Dingen mal der Ausblick, was ist denn eigentlich interessant in der KI-Branche? Ist der Drops schon gelutscht? Was könnte interessant werden? Also auch da wagen wir mal den Ausblick, aber bleiben wir erstmal bei Teil 1. Gucken natürlich in den, ja wie soll man sagen, Muttermarkt der KI-Entwicklungen, der Technologie in die USA. Lieber Dirk, wie siehst du denn generell die Entwicklung in den USA im Bereich KI? Vor allen Dingen vielleicht auch so ein bisschen mal mit Verknüpfungen, warum ist sozusagen die Technologie so stark nach vorne gekommen? Spielt da vielleicht auch Stichwort Zinsentwicklung eine Rolle? Also das würde mal versuchen, so ein bisschen diese ganze Geschichte von dieser aktuellen Situation zu durchleuchten. Mhm. Wie ist deine Meinung?
Also ganz generell mal, so, wenn man mal einen Schritt zurückgeht und das mal im größeren Rahmen sieht, kann man sagen, dass das Thema KI ja schon seit mindestens einem Jahr an den Kapitalmärkten eine führende Rolle spielt. Also in den letzten Tagen haben wir ja gesagt, wie lange wird es sich noch halten, dass alle über den Donald Trump und die neuen Tweets und die Pressemitteilungen des neuen US-Präsidenten reden. Und jetzt ist rausgekommen, das geht ganz schnell vorbei, weil etwas Spannendes passiert ist beim Thema KI, das ja dominiert wurde in den letzten Jahren von hervorragenden Kursentwicklungen bei den entsprechenden Playern am US-Markt, ist eine Nachricht von einem bisher relativ kleinen Player aus China veröffentlicht worden. DeepSeek heißen die, die veröffentlicht haben, dass sie eben diese Large Language Models, das, was die großen Big Tech Konzerne in den USA mit großem Aufwand, mit einem Aufwand von mehreren Milliarden an Ergebnissen produzieren, mit einem Aufwand von nur 5 Millionen Euro oder 5 Millionen Dollar, je nachdem, 5 Millionen Dollar replizieren konnten. Und da war die Aufregung groß und da setzt natürlich erst einmal an den Börsen eine gewisse Unsicherheit ein und die Werte, die bisher von der KI in den USA profitiert haben, sowohl auf der Hardware-Seite, die Semiconductor-Hersteller, allen voran Nvidia, als auch auf der Software-Seite viele Player, wurden erstmal in den Boden gestampft und haben gemessen an der Größe ihrer Unternehmen wirklich beeindruckende Kursverluste gezeitigt. Und im Laufe der Woche, und wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, wurde dann Schritt für Schritt deutlich, dass das Ganze doch nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Also diese Kosten, die ursprünglich veröffentlicht wurden für den nur 5 Millionen Dollar, die diese DeepSeek gebraucht hat, waren nur die Kosten für den letzten erfolgreichen Durchgang, aber das Ganze verproben und testen und auch die Fixkosten und der Hardwareaufwand, den die im Vorgang dafür hatten, wurden gar nicht mit angegeben. Von daher ist der Unterschied schon gar nicht mehr so groß. Und dann muss natürlich auch immer gesehen werden, was bei dem, was chinesische Unternehmen veröffentlichen. Chinesische Unternehmen dieser Bedeutung sind im Grunde ja nie wirklich Privatunternehmen. Da steckt ja immer der chinesische Staat dahinter. Und die können schon einen gewissen, das wird jetzt mehr und mehr auch diskutiert, schon ein gewisser, muss man da schon mit Vorsicht genießen, was da veröffentlicht wird. Also einmal ist natürlich spannend, dass die dass das chinesische Unternehmen DeepSeek ja angeblich dieses Ergebnis nur mit den nicht von US-Sanktionen betroffenen älteren Nvidia-Chips, also der älteren Semiconductor-Hardware, geschafft hat. Wobei das natürlich nicht überprüfbar ist. Also es ist ja ein offenes Geheimnis, dass auch die High-End-Chips, die Hopper 100-Chips von Nvidia, zumindest China stets bemüht ist, Wege zu finden, die doch zu importieren, auch wenn das Embargo zu umgehen. Und es ist nicht sehr unwahrscheinlich, wenn nach dem, was man so von Experten hört, die sich mit so etwas auskennen, dass das auch gelungen ist. Und von daher ist dann die ganze Aufregung, die am ersten Tag dabei war und die auch gerade Nvidia geschadet hat, weil man sich sagte, Nvidia braucht man vielleicht doch nicht so dringend. Und die High-End-Chips, die bei denen Nvidia bisher ein Alleinstellungsmerkmal hatte bei der Herstellung, sind eventuell doch nicht so gut. Da hat man jetzt gesehen, dass dieser Test doch relativ wenig aussagt, dass noch ziemlich viele Fragezeichen sind, sodass sich auch Nvidia erholen konnte. Und als letzten Punkt muss man auch sagen, wenn man sich die ganze Szene anguckt oder das Spektrum der Unternehmen, die da betroffen sind, anguckt, muss man auch differenzieren. Einmal zwischen den Hardware- oder den Semiconductor-Herstellern, allen voran Nvidia, AMD und Broadcom kann man vielleicht auch noch nennen, die diese Halbleiter auf dem Niveau herstellen, insbesondere natürlich die Hopper 100 Chips und die künftigen Blackwell Chips von Nvidia. Zum Zweiten der ganze Bereich Software, der würde sowieso eher hätte auch profitieren können. Auch die US-Softwareunternehmen hätten profitieren können, selbst wenn die ersten Nachrichten aus China von DeepSeek sich so bewahrheitet hätten. Und zum Dritten das ganze Thema Infrastruktur. Also das, was man, wir haben ja schon darüber gesprochen, für KI braucht man riesige Mengen an Energie, riesige Zahlen von Hardware, von Rechenzentren, von der ganzen Infrastruktur, die um die Nutzung von KI-Chips herum aufgebaut wird. Und da sind natürlich dann die Energie- und Rechenzentrenunternehmen, eine Vertiv oder eine Vistra oder auf der Energieseite eine Vistra und eine Constellation Energy, die auch diesem Schock erstmal unter die Räder kamen. Aber da muss man jetzt eben, wie gesagt, sehen, dass eben nicht alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Und die vermutlich die nicht das ganze die also die das was man bisher bis vor einer Woche über die KI-Revolution und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dachte, doch nicht so von den Füßen auf den Kopf gestellt wird, wie man es anfangs befürchtet hatte.
Na, ich kriege schon mal rein. Also ich habe mir natürlich dann DeepSeek auch gleich mal reingezogen, in den letzten Tagen massiv verprobt. Also das Interessante, es gibt eigentlich zwei Dinge. Zum einen ist die Nachricht eigentlich relativ alt, die ist tatsächlich schon in der letzten Woche Donnerstag rausgekommen, dass eben diese Suchmaschine, also beziehungsweise Suchmaschine, nicht LLM, also dieses Large Language Model von DeepSeek, also diesem Hedgefonds da in China entsprechend finanziert und rausgegeben wurde. Man konnte das ganze Ding schon verproben, wer das mal gemacht hat, einfach auf die Seite von DeepSeek gehen. Also ich würde mir nicht unbedingt die App runterladen, weil man nicht immer weiß, was da mit den Daten passiert. Aber wenn man ins Internet geht, kann man sich da anmelden, das Ganze verproben. Zum einen sieht man, es ist so ein bisschen wie so eine alte oder Erstversion von ChatGPT. Ja, ist durchaus interessant, man bekommt ein paar Ergebnisse, aber man kann zum Beispiel keine Bilder erstellen lassen, man kann also man ist da sehr stark eingeschränkt. Ja, es ist halt im Endeffekt schon ganz nett, aber halt bei weitem nicht das, was zum Beispiel Gemini oder was eben ChatGPT oder andere Programme oder andere also Large Language Models eben ermöglichen. Das habe ich mal so ein bisschen den Vergleich, weil wir im Podcast sind, als wenn sozusagen alle da mit einem Formel-1-Wagen auf der Rennstrecke unterwegs sind. Jetzt kommt China und schiebt da sozusagen alten Trabi, wer das nicht kennt, Fahrzeug aus der DDR 1990er Jahre und davor, ja, da so rauf und sagt, hey, wir haben ja auch eine Rennkiste, haben sogar einen Spoiler dran, alles prima, fährt und nun fängt der ganze Kapital am Markt an, da eben nervös zu werden, weil sie eben auf den ersten Blick sehen, okay, hat irgendwie vier Räder, scheint sich auch fortzubewegen, aber haben überhaupt nicht den Vergleich. Also das ist mir am Montag schon gleich bewusst geworden. Wie gesagt, ich habe natürlich sofort das Ganze verprobt und gesehen, okay, der Markt übertreibt, das ist totaler Bullshit. Der Punkt ist der, was du auch schon gesagt hast, ist, es sind 10.000 bis 15.000 Nvidia-Chips wohl angeblich verbaut worden. Also das heißt, die Angaben, die dort gemacht wurden, 105 Millionen, die stimmen, konnten gar nicht stimmen von der entsprechenden Menge her, auch und von natürlich dem Aufwand. Das ist schon mal zu nennen. Das Zweite ist natürlich auch, dass es halt auch ein großer Unterschied ist, wenn man eben doch das verprobt, dann sieht man sehr schnell, dass da auch ein Limit erreicht wird. Also das heißt, bleiben wir beim gleichen Vergleich, nehmen wir mal an, wir würden jetzt hier zwei Blechdosen nehmen und da halt ein eine Bindschnur zwischendran bin, dann haben wir auch einen Kommunikationsweg gefunden. Wir können aber nicht darüber entsprechend 100 Mbit schicken, sondern wir können uns darüber unterhalten und haben eben die Möglichkeit, eingeschränkt Kommunikation zu machen, haben eben auch eine Telekommunikation oder einen Kommunikationsweg gefunden, der aber halt nichts mit einer DSL-Leitung oder entsprechend VDSL oder sowas zu tun hat. So ähnlich ist es halt aus meiner Sicht auch zu sehen. Das heißt, nutzt man eben zum Beispiel die, lernt man schnell oder sieht auch schnell, dass gerade so diese Bruchzeit, so 14, 15 Uhr rum, da ist dann auch schnell Schicht im Schacht. Also man kriegt dann öfters mal so Antworten, ja, gerade überlastet, DeepSeek kann keine Antwort geben, muss warten, nochmal wiederholen, es kann dann auch mal so eine halbe Stunde dauern. Also auch in der Bandbreite generell sieht man schon, dass man da unterscheiden muss. Und das ist genau das Problem. Das heißt, die Analysten und die Marktteilnehmer sind natürlich keine Tech-Mogule und keine Tech-Gurus. Ich bin es auch nicht und kann natürlich dahingehend auch nicht jetzt sagen, die sind alle doof, aber man sieht halt sehr stark, und das ist halt wichtig, dass natürlich mit den gestiegenen Kursen auch eine enorme Unsicherheit in den Märkten entstanden ist. Ja, man hat halt überlegt, okay, ist denn Nvidia wirklich ein Highscaler? Können die diese Marschrichtung, diese Schrittgeschwindigkeit aufrechthalten? Ja, die werden hohes Wachstum weiterhin haben. Bloß es ist natürlich ganz normal, dass das nicht bis in die Bäume oder die Bäume nicht bis in den Himmel wachsen werden und man hier ein bisschen vorsichtig sein muss. Man muss sich davon verabschieden, dass sich eine Nvidia nicht nochmal verzehnfachen wird, weil die nämlich dann auch eine Market Cap von 30 Billionen US-Dollar Pi mal Daumen haben würden. Das ist dann schon nennenswert, ja. Da würde das man so sagen.
USDIP.
Genau. Das zum einen, also das aktuelle zumindest, genau. Und da würdest du so Apple, Alphabet und alle, ich glaube, den kompletten Nasdaq 100 in der Marktkapitalisierung reinbringen. Ja, das ist immer wichtig, gerade wenn man sich mit solchen Unternehmen auseinandersetzt, sich das halt auch mal vorzustellen und vorzuhalten. Das heißt, wir haben hier also schon relativ stark den Zenit auch gesehen. Und das muss man halt wissen. Und das zeigt eben auch solche Reaktionen, wenn halt eine Nvidia am Montag 18-20% an Kurswert verliert, dann ist das, sorry an dieser Stelle, aber normal, wenn ich im Vorfeld eine Aktie habe, die sich verzehnfacht hat oder 600% in kurzer Zeit zugelegt hat, dann passieren solche Rückschritte halt auch normal. Das ist nicht ein Paradigmenwechsel, also es ändert sich jetzt nichts daran, dass alle sagen, oh krass, ist doof, sondern da werden die rausgesqueezed, die halt zuletzt an die Party oder an der Party teilnehmen wollten und eben eigentlich nicht mehr reingekommen sind. Ja, und das ist so ein bisschen der Punkt, das sieht man. Jetzt muss man dem ganzen Unternehmen einfach Zeit lassen. Wir haben es gestern gesehen, Dienstag, die Aktienbörsen oder die Aktienmärkte in den USA haben darauf reagiert, entweder wieder 9% angesprungen. Auch die anderen Halbleiterwerte haben sich entsprechend erholen können. Micron, AMD, das war sowieso ein Schlagfeld. Als ich am Montag hier reingeguckt hatte, da ich mir die Liste angesehen habe, nach Börsenschluss USA, ich gedacht, ich sehe nicht richtig. Das war ja wirklich brutal. Applied Materials. Also du konntest alle Verlierer im Nasdaq 100, also die größten Verlierer, kamen alle aus dem Halbleiterbereich. Da wurde überhaupt kein großes Federlesen gemacht, ja, sondern auch eine Broadcom, eine KLA Tencor, eine Lam Research, also
die teilweise gar nichts mit KI zu tun haben.
Genau, also das war, da hast du wieder gesehen, genau so ein Schwachsinn, wenn man nicht einen Intel kauft, wenn man meint, man will an der KI-Party teilnehmen, da haben die Investoren halt alles rausgeschüttet, was irgendwie nur mit Halbleiter zu tun hatte. Also das ist halt auch leider Börse. Mhm. Aber natürlich für mich noch viel interessanter, jetzt kommt die zweite Frage an dich, gucken wir mal nach Europa. Da ist ja leider ein ganz, ganz schlechtes Attest ausgestellt worden. Europa, meiner Meinung nach, eigentlich nur Frankreich als nennenswerte KI-Nation zu nennen, wenn man es so will. Wir haben zwar, glaube ich, in Deutschland gibt es so ein Startup irgendwie oder ein Unternehmen, was vielversprechend ist, da irgendwie im Dunstkreis von SAP, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber die sind halt noch nicht so weit, dass man eben sagen kann, die können Paroli bieten. Also was ich jetzt so mit Analysten oder auch mit Marktteilnehmern eben im Endeffekt gehört habe, ist, was die sagen, ja, Frankreich aufgrund der Konstellation mit der genutzten Atomenergie, weil es ist ja halt mit sehr, sehr viel Energieverbrauch natürlich kombiniert. Das reicht also nicht, dass du nur einfach ein Unternehmen gründest und sagst, hey, hier, ja, wir haben da ein Konzept für KI und wissen ungefähr, wie man das machen kann, sondern du brauchst natürlich die Infrastruktur. Das heißt, du brauchst einen Server, ein Rechenzentrum, du brauchst eine Serverfarm, du brauchst die Energie dafür, du brauchst günstige Energie dafür. Das sind alles Punkte, die halt auch mit reinspielen. Du hast ja wunderbar schon gesagt, deswegen läuft in Amerika natürlich der Verbraucher, also oder die Verbraucherunternehmen so wunderbar, ja, Constellation Energy, Vistra und so, die halt alle in diesen Epizentren sitzen. Jetzt meine Frage an dich, wie siehst du denn die KI-Technologie in Europa?
wie du richtig sagst, sie sind eben ein Backwater im verglichen mit dem US-Markt. Also es ist schon, man muss schon sehen, dass die USA da weit voran sind. Und dann kommt wahrscheinlich China, die versuchen eben schon aus geopolitischen Gründen aufzuholen an die USA, weil sie ja aus politischen Gründen Nachteile haben. Und Europa ist bei dem Bereich eben wie in vielen Technologiebranchen eben Nachzügler. Das sieht man eben auch an der Größe unserer Unternehmen. Also das größte deutsche Technologieunternehmen, das größte europäische Technologieunternehmen ist die SAP, die jetzt mit einer Marktkapitalisierung von etwas über 300 Milliarden Euro ein Zehntel so groß wie eine Nvidia oder eine Apple oder eine Microsoft, die drei größten in den USA. Und daran sieht man eben auch, in welchen Dimensionen wir hier generell im Technologiebereich unterwegs sind. Und das spiegelt sich eben auch wieder im KI-Bereich, wo da dann nochmal dazu kommt, das Thema, das du richtig angesprochen hast, dass man bei der KI natürlich auch besonders energiesensibel ist. Und da dann wiederum innerhalb Europas Deutschland ganz besonders benachteiligt ist, weil die Energiekosten hier ja aus guten Gründen, das also ist politisch so gewollt und ist auch okay, wenn das politisch so gewollt ist, aber die Energiekosten besonders hoch sind, was natürlich gerade für den Bereich KI ein weiterer Nachteil ist. Wir haben hier mit dem, ich meine, Heidelberg sitzen sie irgendwo, wie gesagt, das ist ein Dunstkreis von SAP, die Aleph Alpha, die auch von staatlich gefördert werden, aber das ist auch ein Unternehmen im Gegensatz zu der französischen Mistral, die schon ein bisschen größer ist. Das, die Mistral ist so ein bisschen auch, ich sag mal, auch im Valley bekannt, während die Aleph Alpha kennt wohl kaum jemand, wenn man so das hört, was man, wenn man so Interviews und Gespräche mit den Playern aus dem, den KI-Playern aus dem Silicon Valley fragt. Und das zeigt sich eben schon, dass Deutschland da, dass Europa da generell benachteiligt ist und Deutschland auch mal besonders benachteiligt ist.
Genau, ich fand es wirklich cool, dass du es gerade mal gesagt hast, genau, Mistral, der Name ist mir nämlich bei der Einleitung nicht eingefallen. Ja, das ist tatsächlich, also deshalb wurde mir auch sehr oft genannt, das Unternehmen. Also gerade im Vorfeld, als ich mich natürlich jetzt hier vorbereitet habe, mit ein paar Marktplayern gesprochen habe, die halt wirklich gesagt haben, ja, da blieb mir nur so ein bisschen übrig, so ähnlich wie eine Skibekleidungsfirma oder eine Skimarke, Mistral. Genau, dass die halt in Europa halt sehr aussichtsreich sind und dass die international wirklich auch eine Rolle spielen. Ansonsten habe ich natürlich in Vorbereitung für die Sendung, weil ich immer weiß, dass natürlich auch viele Zuhörer, Zuhörerinnen einfach auch natürlich Unternehmen genannt haben wollen, die so ein bisschen damit verquickt sind. Da ist zum Beispiel in Deutschland eine Teamviewer, die sich wohl angeschickt hat, KI zumindest mal zu nutzen. Und das ist wieder so ein typisches Merkmal Europa oder Deutschland generell. Die haben so nicht diese Schuspe, die haben nicht so diesen Mut mal zu sagen, okay, hey, ja, wir machen Large Language Model, wir gehen nach vorne, wir setzen Standard, nein, das wird dann wieder integriert, man ist so ein bisschen wie so ein Schraubenzieher-Zureicher, ja, versucht das irgendwie so einzubauen, aber bloß nicht irgendwie zu weit nach vorne zu preschen, man könnte ja kalt erwischt werden und so ist es halt, also TeamViewer ist wohl in dem Bereich, dass die da was integrieren wollen, eine HelloFresh habe ich gehört, dass die das anwenden wollen, eine Amadeus IT, also aus Spanien, NXP Semi, Semiconductor aus Niederlanden, die sollen wohl auch in den Chip-Bereich da unterwegs sein, eine Prosus, die Beteiligungsgesellschaft, ist auch dabei, da so ein bisschen was zu machen. Du merkst schon, ST Micro, Schneider Electric, also da sind wir auch schon wieder in Frankreich oder Niederlande, Nordic Semi, also aus mal wieder auch die skandinavischen Länder, Dassault System, auch interessant, ist ja, glaube ich, ein Rüstungskonzern oder die machen wir auch in der Richtung da was. Und halt SAP eben genau durch die Beteiligung auch, die man eben da in diesen Bereichen hat. Aber das sind aber, wie gesagt, das ist nicht so, dass man so ein Gefühl hat wie, oh ja, wir sind da mit dabei und wir geben einen Standard vor und so. Das ist das, was ich vermisse. Also wirklich vielleicht auch nur hoffentlich hört irgendeiner von SAP das, ey, geht nach vorne. Ihr könnt ja nichts verlieren. Ja, haut rein, SAP ist ein geiles Unternehmen, international anerkannt und kann aus meiner Sicht heraus da Paroli bieten und kann auch sagen, okay, wir nehmen halt mal, weiß ich, 60, 50, 40 Milliarden in die Hand. Von mir aus soll der Staat da auch mit rein, weil das ist die Technologie der Zukunft, glaube ich. Und das ist halt auch nicht so, dass hier Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, sondern es entsteht per Sogwirkung neue Arbeitsmöglichkeiten, neue Möglichkeiten. Das hat es immer wieder gezeigt. Jede Technologie, damals Internet, weiß ich auch noch, oh, der ganze Handel wird kaputt gehen, was man nicht alles geblökt hat. Ja, im Endeffekt, wenn du dir das anguckst, die Entwicklung der letzten 25 Jahre, da hat der Onlinehandel mehr Arbeitskräfte entstehen lassen, als der stationäre Handel verloren hat. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Also ich Ja, ich habe das, kann das sicherlich auch beweisen. Aber das ist zumindest mal so auch die ganzen Seitengeschäfte, die da noch entstanden sind und so weiter und so fort, die wären auch teilweise so gar nicht machbar gewesen. Also das nochmal an dieser Stelle, deswegen auch so ein bisschen mal die Angst davor, weil ich das auch immer höre, KI nimmt Arbeitsplätze weg. Ja, das nimmt halt die Arbeitsplätze von denen weg, die früher halt nur abgetippt haben, wo du nicht denken musstest so groß oder wo du halt Routinearbeiten gemacht hast, formelle Arbeiten, stark bürokratisierte Arbeiten, aber das ist auch nicht schlimm, das soll doch eine KI machen. Nehmt doch mal die ganzen Beamten und alle die, die im Endeffekt immer den gleichen Scheiß jeden Tag machen und lasst die doch mal kreativ werden, dann kommt das Ganze doch auch wieder nach vorne in Europa, ja, und dann sind wir auch wieder da und auch ebenbürtig mit den anderen Ländern und das finde ich eben so wichtig und da sind wir auch schon jetzt in Richtung Asien unterwegs.
Du bist ehrlich der Meinung, ernsthaft der Meinung, dass deutsche Beamte ebenbürtig mit Silicon Valley-Angestellten arbeiten sollten.
Boah, das ist ja fies von dir. Bin ich ja meinen Trabanten und dem Formel-1-Wagen-Vergleich.
Genau.
Nein, aber du kannst natürlich, es sind ja Menschen, ja. Und ja, ja. Alle die im Endeffekt im Silicon Valley arbeiten, die sind mit dem gleichen, die essen genau das gleiche Wasser, trinken genau das gleiche Wasser, ziehen sich die gleichen, also oder ähnliche Hosen an. Da ist nichts mit Supertrank oder irgendwas anderes. Die haben sich halt einfach dafür entschieden. Was ich halt meine ist, dass man natürlich die Möglichkeit hat als Mensch, wenn man eben aus seiner Komfortzone rauskommt und wenn man dann eben auch die Möglichkeit hat, gefördert und gefordert zu werden, dass man dann über sich hinauswachsen kann. Und das gilt für jeden. Da lege ich mein Anführungsfeuer. Das ist immer eine Sache, wie gestalte ich mein Umfeld? Und das ist jetzt auch nicht despektierlich, dass ich sage, alle Beamten sind doof. Na, das ist auch gar nicht so gemeint, sondern es geht halt wirklich nur darum, na klar, es gibt halt welche, die machen ihren Job. Es gibt aber auch sehr, sehr viele, die einfach ausgebrannt sind, ja, die einfach sagen, der Job, den ich hier mache, der ist scheiße. Ich muss den aber machen, weil ich meine Familie ernähren muss. Bin ich vollkommen dabei, aber es wäre doch schöner, wenn man dann sagen kann, pass mal auf, du musst eben nicht hier diese ganzen Texte da irgendwie einscannen, durchgucken, ob da irgendwelche Dinge, Widerspruch, termingerecht abgelegt oder eingereicht wurden, sondern das kann eine KI machen. Ja, das machen die großen Anwaltskanzleien eh schon. Damit spart man Zeit, Arbeitskraft und die Leute, die damit sozusagen dann befreit werden, die können sich an wirklich Dinge setzen, die dann interessant sind. Das ist ja vielleicht auch in der Behörde so, dass man dann sagt, okay, dann kann ich mir für eine andere Sache, die komplexer ist, mich ransetzen und man spart dadurch Zeit. So ist es gemeint. Ja, also an dieser Stelle
gut, dass du liberales Plädoyer jedenfalls.
Ja, oder? Ich meine, aber nett, dass du nachfragst, man hätte es auch falsch verstehen können. Gucken wir nach China, Asien, da ist nämlich genau dieser Drive und das ist tatsächlich so, ich bin ja mehrmals auch in Asien schon gewesen und du merkst einfach, die wollen, ja, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die, dass Asiaten per se irgendwie cleverer, schlauer oder smarter sind, ich glaube an so eine Unterschiede zwischen Menschen nicht, jeder Mensch ist gleich, es kommt drauf an, wo du eben aufwächst und was du für eine Schulbildung hast und was du für einen Antrieb hast, das sind die Dinge, die Menschen nach vorne bringen und ich denke halt einfach, dass das sich in Asien zeigt, weil die einfach wollen, ja, weil die auch die Umgebung dafür haben, weil du einen extrem großen, gerade in China, wir hatten ja über DeepSeek gesprochen, da ist so ein Druck hinter, die müssen sich irgendwie natürlich auch absetzen und das kannst du durch Leistung teilweise nur bringen und deswegen siehst du halt auch, dass zum Beispiel blickt man zurück, Blockchain-Technologie, 17er, 18er Jahre, Singapur, Malaysia, Vietnam, das waren die Länder, da ging's da richtig ab. Da waren viele Startups, viele Unternehmen, die da was gemacht haben. China, ganz weit vorne im Bereich von eben auch technologischer Entwicklung, haben auch den europäischen, westlichen Industrienationen, USA, Europa im Bereich Automotive den Schneid abgekauft. Wer hätte das gedacht? Hättest du vor 5 Jahren noch gedacht, dass, also na, du sowieso nicht, bei China machst du ja nicht die Augen und Ohren zu. Nein, aber ja, da ist die Automotive-Industrie, die hat sich so massiv entwickelt. Die BYD schneidet mittlerweile einfach einer Tesla den Rang ab, ja, oder den Schneid ab. Und das sind so Dinge, wo man einfach sieht, Obacht. Ja, und das ist jetzt halt so natürlich meine Frage an dich. Ich will auch gar nicht so sehr auf China an sich, sondern wir können auch Japan natürlich mit reinnehmen und andere Länder, Singapur, also den Technologie-Hub dort. Wie siehst du denn die Entwicklung Asien? Du hast schon so ein bisschen gesagt, China ist auch deiner Sicht heraus der zweitgrößte Player in dem Bereich. Aber ist dieser ganze asien-pazifische Raum tatsächlich eine zukunftsträchtige Konkurrenz zu den USA im Bereich KI-Technologie?
Das denke ich auf jeden Fall. Also diese Länder sind natürlich noch hungrig, haben natürlich auch noch Aufholbedarf. Also wenn man sieht, wo die höchst entwickelten Länder Asiens jetzt stehen, also Japan und Südkorea, die ja vollkommen aufgeschlossen haben zu den Westeuropäern und den USA in gewisser Weise, wenn man so will, die kamen ja auch aus einer solchen Entwicklung und die asiatischen Länder, das kann man unterscheiden, einerseits China, Südostasien und Nordostasien, die holen natürlich schrittweise auf. Von den Südostasiaten, das ist natürlich in erster Linie Singapur, das vorne ist, gefolgt dann von Malaysia, dann Thailand, Vietnam und dann die anderen, dann Indonesien, das größte Land in Südostasien, und irgendwann kommt dann auch ein bisschen anderes Modell, Indien. Das sind natürlich Länder, die einmal wirtschaftlich hungrig sind und dann auch geopolitisch, aus geopolitischen Gründen, eine Motivation haben, allen voran China, schon für militärische Technik mit den USA gleichzuziehen und hier aufzuholen und hier einen enormen Ehrgeiz ranzusetzen. Da gehören dann ein paar propagandistische Nebelkerzen, und so würde ich die 5 Millionen Dollar Verlautbarung von DeepSeek von letzter Woche auch sehen, dazu, dass man so ein bisschen versucht, die USA zu verunsichern zwischendurch und dann durch solche Maßnahmen eben sich selber etwas größer darstellt, als man tatsächlich ist. Aber grundsätzlich sind natürlich diese Länder, die Chinesen haben nach wie vor 1,4 Milliarden Einwohner, die Südostasiaten zusammen noch mal halb so viel, Indien hat noch mal so viele Einwohner wie China. Das sind natürlich Länder, die mittel- und langfristig auf sich die nächsten Jahrzehnte auf dem hungrig sind und aufsteigen. Also immer aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie wohlhabend werden wollen. Und zum Zweiten eben aus geopolitischen Gründen, weil sie eben die westlich dominierte Ordnung zumindest nicht mehr akzeptieren wollen müssen. Und was man dazu aber sagen muss, ist, sage ich ja immer wieder, die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder muss sich nicht unbedingt in den Aktienkursen der im Westen handelbaren Aktien dieser Länder widerspiegeln. Also das muss man, wenn hier einen Börsenpodcast, muss man immer wieder sich bewusst machen, man kann nicht 1:1 an einem erwarteten Wirtschaftsaufschwung zum Beispiel in Südostasien durch einen ASEAN-ETF teilhaben. Das kann eine sinnvolle Beimischung sein. Man kann da auch vorübergehend mal sehr volatil auch nach unten und nach oben gehen. Das muss man eben wissen, dass das eben ein Punkt ist, dass die eben nicht in erster Linie, die dortigen Verantwortlichen in der Wirtschaft und der Politik, nicht in erster Linie das Wohlwehe ausländischer Kleininvestoren im Blick haben bei ihrem wirtschaftlichen Aufschwung, sondern ihre eigenen Leute zufriedenstellen wollen. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ansonsten bin ich, was die Wirtschaft an sich betrifft, da sehr bullisch.
Ja, das Ganze.
Also nicht nur für Südostasien, sondern generell auch für sämtliche Länder. Lateinamerika kann man dafür, ist ähnlich wie Südostasien. Eifrig am Aufholen.
Ja, es sind ganz viele interessante Punkte, die du gerade angesprochen hast. Genau. Zum einen natürlich Vorsicht genau bei den ETFs oder beziehungsweise generell bei den Möglichkeiten eben in den Ländern zu investieren, weil dort so ein bisschen dieser Fluch ist, die gucken natürlich auf die großen Unternehmen, etablierten Unternehmen, und die sind oftmals so ein bisschen aus der, ja, wie soll man sagen, wachsstürmischen Drangphase draußen und eher so ein bisschen in dem etablierten Bereich dann zu finden. Das hat man oftmals, dass man eben glaubt, wenn man sich zum Beispiel ein ETF auf Indien oder China oder Japan oder, keine Ahnung, Indonesien, Thailand holt, dann hat man oftmals da irgendwie, keine Ahnung, 60% Banken und Autowerte drin, ja, und partizipiert eigentlich nicht an den wirklichen interessanten Branchen, die oftmals Länder auch ausmachen. Man darf nicht vergessen, Indien ist eine Atommacht. Ja, es ist also nicht irgendwie so, dass da alle noch mit einem Turban durch die Gegend laufen und auf Teppiche oder was weiß ich auch immer durch die Gegend fliegen, sondern das ist tatsächlich so, dass das eben wirklich ein hochtechnologisiertes Land ist mit vielen, vielen Einwohnern. Und genau das ist auch für mich so ein Punkt, wo ich so denke, ganz schön verdächtig ruhig. Also aus Indien hört man aus dieser Richtung, also sehr wenig bis gar nichts. Japan ebenfalls. Ja, also da ist bisher auch noch nicht so richtig was vorgedrungen, dass man sagt, hey, das ist, glaube ich, für mich auch so, wie du gerade so sagst, vielleicht auch so oder angedeutet hast, so dieses asiatische Understatement. Ja, die kommen dann raus, wenn auch wirklich was zu zeigen ist. Also genauso wie ich auch felsenfest der Meinung bin, dass DeepSeek ist nicht State of the Art. DeepSeek ist, wie gesagt, wie ChatGPT vor 2 Jahren, und das wissen die auch. Deswegen haben die gesagt, hier, wir werfen das mal raus. Ja, wir spielen hier sozusagen mal so ein bisschen unseren Trumpf an und gucken mal, was da so passiert. Ich glaube, da kommt noch was. Also wir gucken uns ja gleich mal in Teil 2. Wir haben ja bewusst ein paar Unternehmen rausgesucht, die mal auch so das Ganze mal widerspiegeln, damit man das auch besser sieht. Aber ich glaube, da kommt tatsächlich noch was auf Unternehmensebene. Ja, also wir da von dem einen oder anderen Unternehmen, so Stichwort Alibaba hat ja eine KI, Baidu, ich glaube alle großen, Tencent, und sie, die sind ja alle dabei. Also die machen ja irgendwo alle was mit KI und wursteln da drum. Und ich glaube, dass das so mal so ein Vortasten war, was macht der Markt? Ja, und das ist eigentlich noch die dicke Kuh, die kommt erst noch. Die ist gerade noch dabei, auf der Weide zu grasen, aber die ist so langsam am Rand trotten. Und wenn die da ist, dann wird man sehen, was da abgehen könnte. Aber gut, wir gucken in Teil 2 rein, ein Grund mehr dran zu bleiben. Schon geiler Anfang, den wir hier gemacht haben. Und ich glaube, Teil 2 wird noch besser. Bis gleich.
Bis dahin. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Common, dem Börsenpodcast. Da kommt direkt Teil 2. Wir kommen jetzt zu einigen spannenden Unternehmen und Einzelwerten, die wir hier sehen, die berichtet haben oder in Kürze berichten werden. Die Microsoft, was können wir da sehen? Eines der größten Unternehmen der Welt.
Ja, hast du ja schon gesagt, genau, auch in dem Club der Billionenunternehmen. Da kann also das SAP noch lange wachsen, um überhaupt nochmal an der Türschwelle zu kratzen von Microsoft. Microsoft hat ja in den letzten Jahren hervorragende Expansionspolitik betrieben, war in allen wichtigen Bereichen etabliert. Also ob es jetzt natürlich, klar, kommend von der Software, also ERP, normale Anwendungssoftware, Windows und so weiter, da marktdominierend, da lange Zeit gewesen, auch im Internetbereich. Wer erinnert sich noch damals an den Internet Explorer und so, also was natürlich dann irgendwann mal auch aufgegeben wurde, klar, weil es nicht gehalten werden konnte, aber insgesamt immer wieder auch ein massiver Technologietreiber, anders kann man es nicht sagen. Das zeichnet Microsoft aus, im Gaming-Bereich drin, im Social-Media-Bereich durch die LinkedIn-Übernahme drin. Man dachte immer so, okay, was machen die denn da? Hat sie im Nachgang als wirklich grandios herausgestellt. LinkedIn mittlerweile auch einer mit der wichtigsten Bereiche von Microsoft, verdient damit irrsinniges Geld. Jetzt also bei OpenAI, da auch so ein, ja, wie soll man sagen, das war auch wirklich so ein Husarenstück, ja, was die da getrieben haben, als sie gemerkt haben, bei OpenAI, da fliegt denen da das Management auseinander. Da kam sofort das Management von Microsoft und hab gesagt, ey, was ist das Problem? Ja, okay, ihr braucht ein bisschen Kohle hier, zack, Vorstand raus, neuer Vorstand rein, ihr gehört jetzt uns, alles ist gut. Ich weiß noch, wie Silicon Valley da irgendwie gestutzt hat und gedacht hat, oh krass, was war das denn jetzt? Und das zeichnet Microsoft aus. Riesiger Konzern, unheimlich wendig, ein wirklich mega Management, kann man gar nicht anders sagen, und ist einfach, immer der Zeit ein Stück weit voraus. Und gut, nur darf man nicht vergessen, klar, es sind natürlich auch super smarte Leute und vor allen Dingen machen die ja den Trend. Also die sind ja dabei, aufgrund ihrer Größe und ihrer Marktposition einfach zu sagen, pass auf, das ist der neue Trend. Ja, also wenn wir euch hier eine KI in den neuen Anwendungen bei Word und Excel überall reinbauen oder eben entsprechend ChatGPT nehmen, dann ist es der Trend. Also ja, was willst du dagegen machen? Und guck dir auch die Investitionssummen an, die jetzt in die Hand nehmen. 50, 60 Milliarden werden da eben aus dem Ärmel geschüttelt, da rein investiert in die Struktur. Man ist auch damit bei Stargate, also dem neuen KI-Programm in den USA. Auch wichtiger Player. Ist natürlich auch mit, sag ich mal, wie soll man sagen, Normgeber oder auch Schrittgeber im Bereich der KI-Entwicklung durch eben Sam Altman und OpenAI, ChatGPT, also die Kombination insgesamt, der gibt da ganz klar die Richtung vor. Immer wieder auch Reibepunkt natürlich an Elon Musk, der sich ja gerne mit OpenAI, das war ja auch so ein bisschen witzig, wenn man sich das Ganze mal anguckt. Elon Musk war nach meinen Informationen selbst ja mal beteiligt gewesen an OpenAI, also der war, glaube ich, ja Gründungsmitglied, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist dann irgendwie raus, hat dann sein eigenes Ding gemacht und hat dann immer wieder so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, gestänkert auch gegen OpenAI und war dann natürlich überhaupt nicht amused, als er gegen seinen Erzrivalen, würde ich nicht sagen, aber Lieblingsfeind vielleicht Bill Gates und Microsoft da so ein bisschen wettern konnte. Also ist eine super, super interessante Story. Ihr merkt schon, das ist auch so ein bisschen mein Anliegen. Wir wollen euch hier natürlich nicht die Informationen alle schön klein und mundgerecht vorlegen, sondern es ist so ein bisschen auch ein Impuls. Beschäftigt euch mal mit dem ganzen Thema, so bei Microsoft halt auch. Das ist wirklich teilweise super, super spannend, was da so passiert im Hintergrund. Natürlich jetzt auch gerade in der KI-Landschaft. Also ich finde Microsoft dahingehend schon ganz spannend und auch eine gute Möglichkeit, um davon so ein bisschen, ich sage jetzt mal, nicht so hardcore mittendrin, sondern eher nur dabei mitwirken zu können. Wie siehst du die Microsoft?
Das sehe ich auch so, das was im Grunde ein solides Investment ist, weil man mit dieser Art von Hyperscalern und mit dieser Art von Megacaps eben, wie man so schön sagt, Offense und Defense spielen kann. Man kann bei den neuen Technologien, bei neuen Marktentwicklungen dabei sein, wo die auch, wie du richtig beschrieben hast, voll mitspielen und somit nach oben hin einen High-Beta-Stock, eine Aktie haben, die ein Beta von über 1 haben kann. Und auf der anderen Seite hat man wegen der soliden finanziellen Aufstellungen, weil diese Konzerne natürlich auch wahnsinnig viel Cash haben, auch in Krisenzeiten und bei Marktkorrekturen einigermaßen abgesichert sein. Also das ist schon ein Unternehmen, das es sehr gut hinkriegt, die alten Legacy-Produkte, das war nicht immer so. Also die waren auch mal, die Älteren werden sich erinnern, und ein Mann namens Ballmer, waren jetzt ganz schön abgeschrieben. Aber die schaffen es jetzt, ihre alten Legacy-Produkte, die sie natürlich als Cash-Cows weiter monetarisieren, gut zu verbinden mit modernen Produkten. Also die, hast du angesprochen, die Explorer oder die Office Suite, zu verbinden mit moderner Technologie, mit modernen Feldern, denen die aktiv sind in ihren Produkten dort. Und ich denke schon, dass das seine Gründe hat, dass die zu den 3 Unternehmen mit über 3.000 Milliarden Dollar Marktbewertung gehören. Und auf jeden Fall, so dieses Investment kann ein guter Kernbestandteil für ein Einzelwertaktiendepot.
musste gerade so schmunzeln, genau, Steve Ballmer, legendär, kleiner Funfact am Rande, bitte mal bei YouTube googeln, wer Lust hat, guckt euch mal Markteinführung, ich glaube, was war Microsoft 95, ne?
Achso, nee, okay, ja, das meinst du, ja.
Ja, genau, da hat der gute Mann nämlich die neue Version von Microsoft von Windows vorgestellt, ich glaube Windows 95 war das oder so, und hat da so einen Tanz auf der Bühne abgefeiert, legendär, also ist witzig, einfach mal gucken, wer mal schmutzig
bei der Markteinführung des ersten iPhones von Steve Jobs hat er sich darüber lustig gemacht, dass ja niemand ein Telefon und Tasten haben möchte.
Ja, so ist halt. Aber ich musste auch so ein bisschen schmunzeln, weil wir gerade beim Schmunzeln sind. Bei dem zweiten Unternehmen passt ja sozusagen wie die Faust aufs Auge. Sozusagen, ich habe dir Baidu rausgesucht, weil ich so, ja, weiß, was du für eine Liebe für chinesische Unternehmen hast. Ja, was hältst du von Baidu? Gerade so mit Bard, also der KI von Baidu und vielleicht auch so ein bisschen mal Blick auf Alibaba generell. Wie siehst du? Vielleicht auch ganz gut, dass ich dir die Frage stelle, weil du bist da voreingenommener als ich. Ich würde da wahrscheinlich wieder Lobeshymnen singen. Ich bin gespannt, was du sagst.
Hervorragende Unternehmen, ganz tolle Unternehmen, die auch, chinesische Großkonzerne, hervorragende Unternehmen, die auch schon aus politischen und geopolitischen und sicherheitspolitischen Gründen auch vom Staat natürlich massiv gefördert werden, weil die eben ein Konkurrenzmodell zu dem Silicon Valley-Universum der USA aufbauen wollen, also die Greater Bay Area da unten um Guangdong als Konkurrenz zur Bay Area um San Francisco aufbauen wollen. Und dazu gehört eben Baidu auch, also ein bisschen so als Google-Alphabet-Wettbewerber. Aber man muss eben sehen, und das interessiert ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was kann man damit als Kleinanleger an Geld verdienen? Und da denke ich, kann man mit den Magnificent Seven aus den USA doch mehr Geld verdienen. Also Baidu, ganz tolles Unternehmen, also die, es wird auch gefördert und wird auch weiterhin so sein, dass sie wirklich die US-Big Tech-Unternehmen den kalten Atem im Nacken spüren werden von den chinesischen Verfolgern. Aber als deutscher, westlicher, europäischer Anleger reizt es mich eben nicht unbedingt da, meine Altersvorsorge zu investieren. Wie siehst du das? Du siehst es wahrscheinlich auch positiver.
Ja, also sage ich mal so, ich habe natürlich in den letzten Jahren ja auch gelernt und gesehen, wie krass und wie schwierig natürlich die Einschätzung der politischen Risiken ist. Also wenn da so ein Jack Ma irgendwie ein halbes Jahr auf einmal verschwunden ist, keiner weiß, wo das ist, ist das natürlich schon ein bisschen strange für so einen Riesenkonzern. Das ist natürlich wirklich ein Risiko, das muss man einfach, wenn man in chinesische Unternehmen investiert, immer wieder im Hinterkopf behalten. Ansonsten ist es tatsächlich so, ich bin eigentlich schon auch ein Fan von diesen Technologiekonzernen, weil ich einfach denke, dass zukünftig eben kein Weg dran vorbeigehen wird. Also China wird die USA eben als Wirtschaftsmacht einholen, das allein schon der Bevölkerungsdichte bzw. der Bevölkerungsanzahl oder Größe des rasanten Wachstums, wir haben es bereits schon gesagt, Automotive, jetzt im KI-Bereich und so, da führt kein Weg dran vorbei. Man kann sie nur aufhalten, du wirst sie aber nicht stoppen können, oder nicht du sowieso nicht, aber die Amerikaner. Das ist so ein bisschen die Situation und davon könnte man natürlich dann profitieren, wenn man natürlich auch auf die entsprechenden Unternehmen setzt. Wie gesagt, das Risiko ist natürlich immer, dass das alles eine sehr harte und starke Verwandlung und Verbandelung in Richtung chinesischer Regierung hat. Und das muss man wissen. Das heißt, wenn selbst der CEO von Baidu mal sich zu weit aus dem politischen Fenster rauslehnt, ist das gleich ein Fensterstoß und würde dazu führen, dass der gute Mann wahrscheinlich entweder nie wieder auftaucht oder eben mal ein halbes Jahr von der Bildfläche verschwindet. Was natürlich für so ein Unternehmen insgesamt nicht gut ist. Ja, und das stört mich halt auch. Also deswegen würde ich die, wenn überhaupt, immer nur als Depotbeimischung sehen. Wobei ich ganz ehrlich sage, ETF, der schön auf die großen Tech-Werte in China fokussiert ist, da würde ich mich, glaube ich, am wohlsten fühlen. Man hat da alle Werte so, also alle großen Werte drin, meistens so die Alibaba, Baidus, Tencents dieser Welt, eine schöne Mischung und damit ist man eigentlich zumindest mal vom Risikoaspekt ein bisschen abgepuffert. Direktinvestments habe ich mir persönlich auch schon zu oft die Finger verbrannt, gerade Stichwort Baidu in den letzten Jahren. Da hätte ich auch gedacht, dass da wesentlich mehr geht, aber da ging halt nicht wirklich viel. Und das ist halt so ein bisschen mein Credo oder beziehungsweise meine Meinung dazu. Mhm. Interessant, ja, schwierig zu handeln, eher über einen breiteren Anlagevehikel oder Fonds entsprechend oder ETF.
Klingt ja sehr ausgeglichen. Dann kommen wir mal wieder auf die andere Seite des Pazifiks zu unserer, im ersten Teil schon angesprochen hatten, den großen Semiconductor-Anbietern Nvidia und Verfolger. Wie ist Nvidia und AMD zu sehen?
Genau, das war halt insofern interessant, weil wir natürlich auch gerade, wir haben eigentlich schon viel im Teil 1 auch vorweggenommen, aber weil immer wieder die Fragen auch reinkommen, ja, da ist so KI und könnte nicht ein Intel davon profitieren, könnte davon nicht ein extra Texas Instruments davon profitieren. Ja, der Konjunktiv ist richtig, aber das bleibt eben auch oftmals dabei, weil der Punkt ist der, schnelle Entwicklung, Taktgeber, immer darauf gucken, wer gibt die Marschrichtung vor, wie schnell wird da gegangen. Und da ist es halt so, dass eben die großen Unternehmen wie AMD, Nvidia, die in diesem Bereich schon sehr gut positioniert sind, einfach eine so starke Schrittgeschwindigkeit haben, dass die anderen Unternehmen da nicht hinterherkommen. Erst mit einem großen Versatz. Und das Problem ist oftmals, wenn sich dann so eine Texas Instruments und wenn sich dann so eine Intel endlich positioniert haben und in der Lage sind, KI-fähige Chips herzustellen, dann ist meistens die Entwicklung schon so einen Schritt weiter, dass das schon wieder eine alte Generation ist. Man macht da, fummelt da zwar noch so ein bisschen im Markt mit rum, aber ist nicht mehr vorne mit dabei. Ja, und das ist immer so ein bisschen das Problem, was man dabei hat, weil eben die Schrittgeber sind eben Nvidia und AMD. Vielleicht noch so ein bisschen im Micron in Teilbereichen, aber das macht es eben genau auch so wichtig, eben auf solche, wenn man in diesem Bereich sein will, auf eben die wirklichen First Mover zu gehen, also auf die, die dann den Schritt angeben. Und da kann man eben gucken, ne, ob man jetzt einen Smartphone-Bereich in Apple nimmt. Die haben den Schritt vorangegeben, die sagen, wo die Richtung lang geht, die geben den Trend vor. Und so ist es im Halbleiterbereich auch. Also deswegen hier auch nochmal ganz klar, deswegen ist das Unternehmen hier auch heute mit reingekommen, weil jeder sagen würde, schon wieder und wieder. Ja, die haben am Montag 20% verloren. Die nehmen bei, da kommen direkt wirklich massive Handelsvolumen auch ein, also viele Kunden sind da einfach wirklich massiv dabei und deswegen an dieser Stelle klar mittelfristig, langfristig interessant. Verabschiedet euch davon, dass die sich verzehnfachen werden im nächsten Jahr, das sehe ich nicht. Aber die Nachfrage nach den Halbleitern von Nvidia und AMD bleiben eben hoch, weil das ein Thema ist, weil das eine Entwicklung ist. Wir haben vorhin schon gehört, DeepSeek alleine, also die Suchmaschine braucht 10.000 bis 15.000 entsprechende Halbleiter von Nvidia. Und das ist nur eine Unternehmung. Ja? Und wenn du davon 100 nimmst, dann bist du ganz schnell in Bereichen, da wird es halt richtig interessant. Da gehst du in Produktionsgrößen rein, da verdienen diese Unternehmen wirklich ein Heidengeld. Wie siehst du die?
Ja, also ich bin grundsätzlich wieder in Nvidia long. Oder generell für, man muss natürlich, wie du richtig sagst, bei den Chip-Werten investieren. Wenn man in eine Intel investiert oder auch in eine Infineon, das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell, als wenn man in eine Nvidia investiert. Also Nvidia ist mehr oder weniger so eine erste Klasse für sich selbst. Ich denke, es ist auch so, also es ist nicht zu erwarten, dass die jetzt absehbar sich nochmal verzehnfachen werden und dann irgendwann das, jetzt haben sie etwa GDP von Frankreich und dann das GDP von der USA haben werden als Marktkapitalisierung. Aber sie sind, spielen eine ganz große Rolle bei vielen Megatrends, angefangen von insbesondere der künstlichen Intelligenz, die wir sehen. Und ich denke, also wo du sagst, wir sprechen so oft darüber, aber diese Aktie hat auch eine Marktkapitalisierung, die größer ist als der ganze DAX 40. Das muss man eben immer im Hinterkopf halten, über welche Größenordnung man hier redet. Und auch eine AMD, die nur 190 Milliarden Euro umgerechnet Marktkapitalisierung hat, ist so groß wie das zweitgrößte DAX-Unternehmen. Also das sind schon sehr große Player, also ein riesiger Player und einige sehr große Player. Und für mich ist Nvidia nach wie vor ein Kerninvestment. Man muss natürlich sehen, dass jetzt gerade auf den Niveaus, die wir bis vor 3 Tagen hatten, es vor allem auch eine Retail-Anleger-Aktie war. Also die Institutionellen, die Hedgefonds und so weiter sind in die aus diesem Wert mehr haben sich ein bisschen zurückgezogen. Aber man kann vielleicht auch sehen, dass jetzt durch die Unruhe der letzten Tage dieser Woche jetzt vielleicht ein bisschen zittrige Hände da rausgeschüttelt worden sind und man gucken kann, ob es vielleicht jetzt wieder sinnvolle Einstiegs- oder Aufstockmöglichkeiten sind.
Welches Anlagevehikel muss man denn eigentlich bei den SEC 13F-Meldungen googeln, um deine Umschichtungen zu sehen? Ich meine, du hättest ja mit Nvidia irgendwie 8% oder sowas. Da passiert ja einiges, wenn du die mal reduzieren
würdest. Ich hatte befürchtet, dass du ja schon rausbekommen hättest, aber ich bin froh, dass es auch noch nicht der Fall ist.
Ja gut, genau, kommen wir zu den nächsten Unternehmen dafür, damit wir ganz schnell das Thema wechseln. gehen wir mal nach Asien. Samsung und SK Hynix haben wir hier mitgebracht, weil das auch Unternehmen sind, die auch immer wieder gefragt werden, sind das für dich zukünftige KI-Player, also sprich Unternehmen, die in diesem Bereich wirklich eine Rolle spielen werden?
Eine Rolle spielen schon, ich würde sie nicht als explizierte KI-Player bezeichnen. Das sind mehr oder weniger Dienstleister, also ähnlich wie eine ASML oder eine Taiwan Semiconductor, Zulieferer für die Halbleiterindustrie, und zwar sowohl für die klassischen Halbleiter als auch für die klassischen Zyklen unterlegen, als auch für die High-End-Halbleiter, die noch ein bisschen, also die Nvidias, die noch ein bisschen für die noch ein bisschen Sonderregelungen gelten. Und die Samsung Electronics würde ich vielleicht so ein bisschen einschätzen, einordnen in die in das Business der Taiwan Semiconductors. Wobei man sagen muss, Samsung Electronics ist auch ein großer Mischkonzern, die noch viel anderes im Portfolio haben, gerade auch Konsumelektronik und so weiter. Eine Marktkapitalisierung von über 230 Milliarden Euro umgerechnet, Marktumsatz von 180 Milliarden Euro. Sehr relativ konservativ bepreist mit einem KGV von 10. Solides Investment, muss aber dazu sagen, das gilt für die SK Hynix ähnlich, dass der koreanische Markt nicht der Highflyer in den letzten Jahren war, da war der japanische Markt schon eher besser. Die SK Hynix vielleicht ein bisschen ähnlich zu sehen wie, gut, das ist ein schräger Vergleich mit wie die ASML, aber auf jeden Fall auch ein Unternehmen, das als Zulieferer oder Dienstleister für die Halbleiterindustrie auf jeden Fall davon profitiert, wenn viele Halbleiter hergestellt werden. Und das profitiert sowohl von einem konjunkturellen Aufschwung bei den klassischen Halbleitern, den Infineons und Intels etc., als auch von einer weiteren positiven Entwicklung bei dem KI-getriebenen Boom der Nvidia-Chips. Und ich denke, die beiden Unternehmen hatten einen KGV von unter 8. Es kann einiges, eine Marktkapitalisierung auch von über 100 Milliarden Euro, also wäre schon einer der größeren DAX 40 Werte. Und ich denke, das sind beides Unternehmen, die in vielen Situationen einmal günstig bewertet sind, in vielen Situationen auch von laufenden Trends profitieren können. Also ich denke schon, dass das interessante Investments sind. So, immer versehen mit dem Hinweis, der koreanische Markt ist etwas weniger geliebt als zum Beispiel der japanische oder andere Märkte. Wie siehst du das?
Ja, genau. Also es ist ganz wichtig, genau. Wir hatten ja gerade die Binnenmarkt- oder innenpolitischen Querelen da gehabt. Da wurde ja mal kurz der Kriegszustand ausgerufen von dem ehemaligen Premierminister. Da waren alle Investoren verschreckt. Daraufhin ist der koreanische Markt in die Knie gegangen. Ich glaube auch auf der anderen Seite auch eine gute Chance, weil dadurch eben solche Unternehmen wie eine Samsung, SK Hynix, so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, immer mit so einem Abschlag beseelt wurden, weil man eben nicht wusste, was passiert da jetzt. Und dann noch ein kleiner anderer Fun-Fact, SK Hynix, die hießen ja damals nur Hynix und sind ja in den Jahren, wann war es, 2003, 2004, als auch so eine obskure Gesellschaft wie Qimonda, also die Ausgliederung von Infineon im, was haben die, ich glaube, die haben nur die Speicherchips hergestellt oder so, die sind ja damals nach einem halben Jahr pleite gegangen.
Und da ist nämlich Hynix im Vorfeld.
Ja, da ist auch die Hynix im Vorfeld nämlich pleite gegangen. Die waren also wirklich mal von der Fläche weg. Dann haben sich, glaube ich, wurde die aufgekauft von, glaube ich, einem Konkurrenten in Südkorea. Dann sind die aufgepäppelt worden und wieder an den Markt gebracht worden als reiner Auftragsproduzent. Deswegen eher vergleichbar wie mit Taiwan Semiconductor. Also das heißt, da geben große Unternehmen wie eben der AMD oder irgendwelche Halbleiter, die eben Unternehmen, die eben Chips konzipieren, keine eigene Lager, keine eigene Produktionskapazität haben, die gehen dann eben auf so eine SK Hynix zu oder eben auf eine Taiwan Semiconductor und sagen, hey, hier, wir haben eine Idee, wir wollen den Halbleiter haben, stellt uns den mal her, dann machen die das und produzieren sozusagen für die Unternehmen. Und da ist eben SK Hynix eben auch vertreten, deswegen profitieren die halt davon, weil die eben auftragsfertiger sind und momentan da die Hütte voll haben. Samsung tatsächlich fand ich auch interessant, finde ich eigentlich auch ein interessanter Ansatz, du hast schon gesagt, natürlich, klar, Nummer 2 oder teilweise sogar auch Nummer 1 im Smartphone-Bereich, in der Unterhaltungselektronik, auch in vielen anderen haushaltselektronischen Bereichen unterwegs, also die stellen ja Waschmaschine, Kühlschränke, keine Ahnung, Fernsehgeräte, alles her und sind da auch sehr, sehr breit aufgestellt, aber eben auch Halbleiterwert, auch spannend, die produzieren also da oder haben zumindest bekannt gegeben, dass sie das machen wollen. Also von daher, Südkorea, smarter Markt, finde ich gar nicht so unclever. Kann man sich mal anschauen, wie gesagt, aber auch nur als Beimischung. Beide Unternehmen eh spannend aufgrund der niedrigen Bewertung. Aber auch ganz wichtig, Achtung an der Warnscheinkante, wird sich nicht sozusagen aufhören, dass man sagt, okay, die haben einstellige KGVs, die werden jetzt mal irgendwann auch in dem Bereich von, wie es echt wie einer Apple oder einer Nvidia landen und irgendwie in dem 20-30er-Bereich aussteigen, sich damit sozusagen verdoppeln oder verdreifachen, sondern dieser Abschlag, der bleibt. Mhm. Ne, das ist dieser Asien-Abschlag, den man oftmals hat, den hat man auch bei japanischen Unternehmen. Da sind die Investoren immer ein bisschen vorsichtig aufgrund von Zeitunterschieden, weil eben viele Amerikaner oder natürlich Europäer eben gerade in dieser Handelsphase im frühen Morgen dann nicht unterwegs sind, nur am späten Abend, je nachdem, wie man das sieht. Und deswegen werden diese Unternehmen oftmals mit Abschlag gehandelt. Und was für eine galante Überleitung, die schon bei zeitlichen Unterschieden und Japan war, haben wir natürlich als last but not least die Softbank im Club der KI-Giganten durch Stargate. Klär uns doch mal auf.
Ja, sind jetzt hier ganz in den USA groß in die Schlagzeilen gekommen durch einen Move des neuen Präsidenten Trump, der das Stargate-Projekt, ein 500 Milliarden Dollar-Projekt, veröffentlicht hat oder kommuniziert hat im Weißen Haus und dazu drei Unternehmer geladen hat, die das finanziell realisieren sollen. Einmal der Oracle-Chef
Larry Ellison.
Ellison, ja. Kleiner Blackout. Ellison, ein alter republikanischer Unterstützer von Donald Trump. Dann der eben Chef von Softbank und der Chef von ChatGPT. Die zusammen eben 500 Milliarden zugesagt haben, 500 Milliarden Dollar in das Stargate-Projekt für die Weltraumerforschung zu stecken. Und hier ist kommt auf Softbank eine ganz große Aufgabe zu, weil man eben sich wundert, und das hat der Konkurrent dieser Unternehmen, Elon Musk, auch gleich gesagt, dass er das etwas verwunderlich findet, dass diese Unternehmen möglicherweise diese drei Unternehmen 500 Milliarden aufnehmen wollen. Also wenn man das sich jetzt anguckt, Oracle hat eine Marktkapitalisierung von insgesamt nicht mal gerade mal 500 Milliarden Dollar. Softbank eine Marktkapitalisierung von unter 100 Milliarden Dollar. Und ChatGPT hat Microsoft im Rücken, aber selber natürlich als noch nicht börsengelistetes Unternehmen auch nur begrenzte Cash-Reserven. Und wenn man sich die Cash-Reserven von Oracle und von Softbank anguckt, dann liegen die bei Softbank so rund, wenn man so, ich habe die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, bei knapp 40 Milliarden Dollar und bei Oracle von 10 Milliarden Dollar. Das heißt, sie müssten damit ganz schön Leverage losgehen. Oder Softbank müsste eben einige seiner Anteile verkaufen. Softbank zum Unternehmen, Softbank Group, nicht das Unterscheiden von Softbank, von der Softbank Corp. Softbank Corp ist auch verbunden damit, aber eher ein Telekommunikationsunternehmen. Softbank ist im Grunde ein Technologiefonds und ein strategischer Aufkäufer von Technologieunternehmen, die auch in der Phase vor 2020 sehr stark damit aufgefallen sind, dass sie immer gerne sehr hohe Bewertungen Technologieunternehmen kaufen, die auch bei Arm stark investiert sind und einigen anderen großen chinesischen und amerikanischen Technologieunternehmen. Und jetzt ist die Frage, das ist ein großer Move gewesen mit Stargate, aber ist die Frage, wie sie diese 500 Milliarden aufbringen wollen, da, wie gesagt, Elon Musk, der schon ein bisschen neidisch ist um die Aufmerksamkeit, die Donald Trump, sein angeblicher neuer Best Buddy, diesem Projekt zubilligt, dass er da sich schon bemängelt, dass diese drei auf keinen oder sehr wahrscheinlich sehr große Schwierigkeiten haben werden, diese 500 Milliarden Dollar aufzubringen. Also das ist ein spannendes Projekt und das gucke ich mir aber lieber von der Seitenlinie an und werde da jetzt nicht in Softbank voll investieren, weil ich glaube, dass das eventuell eine Sache ist, die sehr politisch ist und möglicherweise nicht im Interesse der kleinen Aktionäre ausgeht. Wie siehst du das?
Ich habe schon gedacht, du wolltest halt selber in die Bresche springen und mal die Kleinigkeit, ja, was da fehlt, eben aus deiner Portokasse bezahlen. Ja, okay, sehr schön. Nein, ich würde mir für Aufklärung sorgen. Tatsächlich ist so, dass Masayoshi Son, der CEO von der Softbank Group, ein absoluter Visionär ist. Der ist ja schon dadurch groß geworden, dass er damals frühzeitig auf Telekommunikation gesetzt hat, aufs Internet, sich dann so ein bisschen vergriffen hat. Der ist ja auch vor einigen Jahren dadurch bekannt geworden, jetzt kommt die Lösung. Er hat den sogenannten Visionaire oder Vision Fund aufgelegt, der über 1 Billion US-Dollar an Kapital eingesammelt hat, vor, glaube ich, 5 oder 10 Jahren oder sowas. Damit weniger erfolgreich war, so Beteiligungen wie WeWork, glaube ich, hatte und so, damit so ein bisschen auf die Fresse gefallen ist, aber auch andere Beteiligungen wie eine Uber, Airbnb und so weiter mit drinne hatte, sich aber, und jetzt kommt da auch so ein bisschen dieser Link, da sieht man auch, wer eigentlich hier so, ich sag jetzt mal, die Geschicke der Welt so leitet, vor 3 oder 2 Jahren sich auch ganz hart auf KI fokussiert hatte. Also als sozusagen diese erste ChatGPT-Version das Licht der Öffentlichkeit erblickte, da kam eben Herr Masayoshi Son um die Ecke und sagte eben, ja, wir werden jetzt ab sofort auf KI umschwenken mit unseren Beteiligungen Schwerpunkt eben in diesem Fonds. Und das könnte natürlich so ein bisschen die Lösung sein. Das heißt also, dass natürlich Softbank an sich, also die Softbank Group an sich, nicht jetzt als Finanzier auftritt, sondern als was natürlich dann zum Beispiel den Vision Fund entsprechend finanzieren könnte. Da ist zumindest mal genug Geld in der Kasse drin und könnte dann so ein bisschen natürlich als finanzierendes Instrument wirken. Also ich finde Softbank insgesamt schon spannend. Die haben auch den smarten Move damals mit Arm Holdings gemacht, wo ich auch dann so dachte, oh, jetzt kaufen die sich da diesen teuren Laden ein. Was wollen die eigentlich damit? Auch mega Move gewesen. Die wussten halt schon, dass das in der ganzen Strategie reinpasst. Waren auch noch so clever, haben nicht alle Anteile damals dann bei dem IPO gegeben und verdienen momentan damit wirklich hervorragendes Geld, zumindest auch in Bewertungsständen, weil man eben, ich glaube, die haben noch 15% oder 20% oder sowas, ne? Weißt du das? Also irgendwie so in dem Dreh.
Bei Arm weiß ich jetzt mal nicht, muss ich jetzt auch googeln.
Ja, nee, aber okay, also die haben auf jeden Fall eine relativ signifikante Beteiligung. Das sieht man auch immer, wenn Arm Holding halt wirklich abschießt an der Nasdaq, dann gehen auch die Softbank-Aktienkurse nach oben. Also mir gefällt Softbank im Gegensatz vielleicht ja zu dir ganz gut. Ich glaube, dass die wirklich diesen visionären Ansatz wirklich clever gemacht haben. Und also gut, klar, man muss ein bisschen mal gucken. Logischerweise, es muss zu einem passen. Ist auch keine Kaufempfehlung, geben wir eh nicht ab. Aber ich finde das Unternehmen interessant. Zumindest für mich immer so ein Unternehmen, wo ich dann auch gerne mal auf die Headline gucke, mir mal anschaue, was machen die denn gerade? Wie positionieren die sich? Was für Statements geben die raus? Und da habe ich halt auch aufgehört als oder aufgehorcht, als da eben dieses Stargate-Programm bekannt gegeben wurde und Softbank da ein Partner ist. Da weißt du schon, wo sozusagen der Frosch die Locken hat. Und das ist natürlich dann auch ganz spannend. Aber wir gucken gleich mal in Teil 3, wo der Frosch die Locken in der nächsten Woche haben könnte, beziehungsweise auch die KI-Technologie die Locken hat und vor allen Dingen, was wir nächste Woche für Daten interessant sein könnten.
Ich freue mich. Bis dahin.
Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft, Finanzen, heute Schwerpunkt KI. Da haben wir angefangen, da hören wir jetzt auch mit auf. Wir fangen im dritten Teil natürlich damit an, Ausblick KI-Industrie. Wir haben gehört, dass natürlich die Halbleiterbranche direkt von profitiert hat, Stichwort Nvidia, Stichwort AMD, die Unternehmen buchstäblich oder die Aktien der Unternehmen durch die Decke gegangen. Wie siehst du denn die weitere Entwicklung? Was für Branchensektoren könnten denn interessant sein mit Bezug zu KI?
Da würde ich mal unterscheiden von zwischen kurzfristig und mittel- bis langfristig. Mittel- bis langfristig wird es sehr viele Profiteure von KI geben. Da muss man differenzieren. Einerseits diejenigen, die wirklich Produkte und Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten und dadurch neue Märkte sich aufbauen. Und zum Zweiten, das wird dann eher verzögert langfristig der Fall sein, diejenigen, das werden sehr weit, sehr viele Branchen sein, die von der Anwendung von KI-Technologie und der daraus resultierenden Produktivitätssteigerung profitieren. Zu ersteren, also den Technologieanbietern. Da kann man unterscheiden einmal zwischen Hardware, Software und Infrastruktur, würde ich so ganz grob sagen. Hardware, das wären einmal vor allem die Halbleiterhersteller, ist vor allem die Nvidia, die ja diese Woche ordentlich durchgeschüttelt ist, wo ich jetzt noch nicht prognostizieren möchte, ob das heute Kaufkurse sind oder ob das am Freitag, wenn dieser Podcast gehört werden kann, Kaufkurse sein werden. Aber wir werden wahrscheinlich weiterhin die Nvidia als relevanten und wichtigen Player sehen und als relevantes großes Unternehmen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das nach einer unruhigen Periode wieder stabiler läuft mit dem Unternehmen. Und zum Zweiten dann die Software. Da haben wir die Hyperscaler, die eben eigene geschlossene Large Language Models haben. Die großen Cloud-Anbieter wie Amazon AWS, dann eine Microsoft oder eine Alphabet sind die Top-Anbieter. Als weiterer großer Player ist die Meta, die allerdings ein sogenanntes Open-Source-Modell bei Large Language Model anbietet oder anbieten will. Und einige sagen, dass das ein ganz cleverer Zug ist, weil man dadurch eben das Modell mit mehr Nutzerdaten von mehr Anwendern, die es umsonst nutzen können, füttern kann. Also man verdient also Geld nicht mit dem geschlossenen Modell, sondern eben durch die Nutzerdaten. Und dann gibt es darüber hinaus eben auch noch viel kleinere Anbieter, wie zum Beispiel eine Salesforce, die jetzt auch schon, der Mark Benioff, der CEO von Salesforce, hat ganz deutlich gesagt, dass er, wenn es so sein sollte, von den DeepSeek-Entwicklungen in China durchaus profitieren wird. Das sind so Unternehmen wie Salesforce oder ServiceNow oder auch ein deutscher SAP, die hier in dem Markt sicherlich mitspielen werden. In der zweiten Reihe hinter den Megascalern und dann zum dritten das ganze Thema Infrastruktur. Da ist eben, muss man gucken, wie weit sich die Prognosen des erhöhten Energiebedarfs da bewahrheiten. Da gibt es dann von Rechenzentrumanbietern wie einer Wörthilf bis hin zu Energieplayern wie einer Constellation Energy oder einer Vistra und so weiter verschiedene Player, die da einen Markt sicherlich interessante Beobachten sein werden. Wie weit jetzt da die Korrektur dieser Woche schon ein Ende gefunden hat oder ob weitere Korrekturen möglich sind, möchte ich jetzt nicht muss jeder, der da traden will, selber gucken, wie er damit am besten zurechtkommt. Als Investing, denke ich, aber werden das durchaus Themen, die noch uns die nächsten Jahre sicherlich begleiten werden und vielleicht dem einen oder anderen Investor da auch durchaus Spaß machen können. Das habe ich vergessen.
Naja, was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, glaube ich, insgesamt ist mir gerade so in der Pro, ist zum Beispiel, wir haben eine Palantir, ne, als klassische KI-Dienstleister in diesem Bereich, die natürlich durch ihre Plattformökonomie einfach auch interessant sind, mega gelaufen sind und den Unternehmen ja auch direkt die Möglichkeit bieten, an dieser Technologie teilzuhaben, also ohne direkt sozusagen eine eigene Lösung haben zu müssen, sondern über Sandbox-Systeme eben im Endeffekt KI nutzen zu können. Wir haben solche Unternehmen, das hast du gerade auch schon gesagt, im Cloud-Bereich, da auch spezialisiertere wie eine Snowflake, eine Splunk, eine C3 AI oder eben auch eine gute alte IBM, IBM Watson Analytics, die eben auch in dem Bereich sehr stark sind eigentlich und wo ich mir eigentlich auch verspreche, dass da noch eine Menge passieren wird, weil eben die Positionierung so gut ist. Dann auch mal so ein bisschen dieser ungeliebte Rüstungsbereich oder eben auch Regierungsaufträge, eben Raytheon, Booth, Allen Hamilton oder Northrop Grumman sind natürlich Unternehmen, die im Rüstungssektor unterwegs sind, die natürlich auch KI benutzen, jetzt nicht unbedingt vielleicht auch um Waffen zu konzipieren, was natürlich auch gemacht wird, aber auf der anderen Seite eben auch zum Beispiel eben Regierungen durch Cybersecurity-Ansätze zu schützen. Das machen Rüstungsfirmen in diesem Bereich halt auch. Man hat dort sozusagen KI-gesteuerte Firewalls oder entsprechend dann eben auch Verschlüsselungstechnologien, die einfach nicht mehr so einfach zu knacken sind. Spannend auch genau die ganze Thematik, eben dieses Hochskalieren von bestehenden Geschäftsmodellen, ob es jetzt bei Alphabet ist, ob es bei Microsoft ist oder eben auch bei Amazon, dass man zum Beispiel bei Amazon eben auch durch Datenanalysedienste KI-gesteuerte Möglichkeiten hat oder gibt, zum Beispiel Einkaufsgewohnheiten auf der Online-Plattform zu optimieren oder eben natürlich auch entsprechend Datenströme, Daten zu analysieren. Das sind alles Dinge, da wird es halt wirklich zukünftig interessant und das ist eben genau auch der Punkt, glaube ich, worauf ich auch anfangs so ein bisschen hinaus wollte. Ich glaube, wir sind jetzt so den ersten Boom durch. Ja, man hat sozusagen dieses easy Freeride-Ticket jetzt bekommen, wusste, okay, Halbleiter profitieren, weil man muss sozusagen diese Grundstruktur haben. Und jetzt geht es eben darum, wirklich zu gucken, was für eine Anwendung kommt oder was für Anwendungen, welche Unternehmen werden sich da durchsetzen. Dann, glaube ich, auch genau die Sache, wo kommt der Strom, wo kommt die Energie dafür her? Dann natürlich auch die Sache, wie wird die Infrastruktur dafür gebaut? Weil du kannst halt, das bringt dir ja nichts, wenn du irgendwo so ein Serverzentrum baust und du musst das Ding ja irgendwie auch verkabeln. Ja, das fand ich auch immer ganz spannend, dass da auch Anbieter zum Beispiel von Steckverbindungen, also diesen Steckern an sich, die sind auch durch die Decke gegangen, weil natürlich der Investor oder die Investoren gesagt haben, na logisch, wenn die da wie die bescheuerten Server verbauen und Halbleiter, dann müsste da ja eben entsprechend auch eine Verkabelung stattfinden und entsprechend haben die Unternehmen auch davon dann profitiert, dass eben solche profanen Hersteller von Steckverbindungen in diesem Bereich eben auch buchstäblich davon, also die Aktien durch die Decke gegangen sind. Ja, das ist halt eine interessante Entwicklung und so sehe ich das. Also man muss ein bisschen gucken, es wird selektiver, man wird nicht mehr mit jedem Unternehmen, wo KI draufsteht, auch dann KI-Gewinne machen können. Da muss man vielleicht ein bisschen gucken. Aber gucken wir jetzt mal, du hast gesagt, schöne Einleitung, kurz und langfristig denken. Das war jetzt der langfristige Ausblick. Jetzt gucken wir mal auf die nächsten Tage, weil vielleicht diejenigen, die auch dabei sind, um eben die Termine für die kommende Handelswoche von uns zu erfahren. Dirk, wo guckst du auf die nächste Woche?
Möchtest du mit Makrodaten oder Mikrodaten anfangen?
Makro, nein.
Fangen wir im Makro an.
Erstmal das Langweilige.
Das ist auch alles spannend. Also nächste Woche, ja, vielleicht nicht mehr ganz so viel wie diese Woche, aber immer noch ein bisschen was an interessanten Daten, also was ich als wichtige als Top-Nachrichten betrachten würde. Also am Montag erstmal aus der Eurozone Verbraucherpreise und nachmittags dann ISM-verarbeitendes Gewerbe aus den USA. Dann würde ich am Mittwoch einfach Kaixing-Index, PMI-Dienstleistungen aus China und Beschäftigungsänderungen und Arbeitslosendaten aus den USA und ISM nicht verarbeitendes Gewerbe am Mittwochnachmittag. Am Donnerstag würde ich am wichtigsten ansehen, die Einzelhandelsumsätze aus der Eurozone, am Freitag dann aus den USA, durchschnittliche Stundenlöhne und Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, also auch Arbeitsmarktdaten und die Lohninflation, die natürlich auch einen gewissen Hinweis darauf geben kann, wie leicht es der US-Fed vielleicht fallen kann, die Wünsche von Donald Trump zu erfüllen, die Zinsen schneller zu senken. Und dann am Wochenende, für diejenigen, die am Wochenende traden wollen, Sonntagmorgen noch Verbraucherpreisindex aus China.
Mhm. Ich würde vielleicht noch Donnerstag auf die Zinsentscheidung Bank of England. Ist okay. Auch spannend. Mhm. Ja, das hat so ein bisschen, manchmal kann da ein bisschen ruckeln und knirschen und ein Zerren an den Währungsmärkten stattfinden, weil die Bank of England nicht ganz uninteressant und spannend ist. Die hat tatsächlich bei den großen Notenbanken auch, glaube nach, also EZB, klar, US-Notenbank, US-Fed und Bank of Japan sind natürlich die drei wichtigsten, aber dann kommt auch schon Peebles, Bank of China und die Bank of England plus die SNB, das sind so die, wo man sagen kann, da sollte man immer drauf schauen, da passiert eine Menge. Ansonsten, genau, am Montag haben wir auch den Einkaufsmanager-Index Deutschland, da kommt auch nochmal um die Ecke, also wir haben immer so jetzt alles geclustert, also Einkaufsmanager-Indizes aus den einzelnen Ländern kommt tatsächlich immer an einem Tag. Das ist mir in der Vergangenheit auch schon jetzt öfter mal aufgefallen, das haben die irgendwann mal geswitcht, das war früher auch mal anders, aber gut, ich sitze auch gerade hier mit meinem langen weißen Bart, der bis zum Boden reicht. Ansonsten sehe ich die Daten. Ja, genau. Ansonsten sehe ich das eigentlich auch so. Jetzt kommen wir mal auf die zur spannenden Seite. Was siehst du auf der Unternehmensseite? Da ist, glaube ich, oh Gott, da bräuchte man einen eigenen Podcast nochmal hier eine Stunde lang. Aber lassen Sie es runterbrechen. Worauf schaust du nächste Woche?
Quartalsberichtssaison ist in vollem Gange. Man sieht hier, USA ist erreicht gerade den Höhepunkt diese Woche und nächste Woche. Und Europa und die Asiaten kommen langsam. Also wenn ich jetzt nur mal die absoluten Top-Werte, die allerwichtigsten der wichtigen herauspicke, würde ich sagen, an erster Stelle die ganz großen Werte sind Alphabet und Amazon. Alphabet am 4., also am Dienstag ist das, und Amazon am Donnerstag am 6. Ja. Dann gehen wir chronologisch die übrigen wichtigen durch. Am 3.2. Palantir, haben wir eben angesprochen. Ja. Ganz spannender Bereich. KI, Secure, Sicherheitssoftware und so weiter. Am 4. die AMD, haben wir auch angesprochen. Centene, kann was über die Gesundheitsversicherer in den USA. Chipotle, kann was über den Konsumenten aussagen. Enphase Energy, vielleicht für einige interessant. Dann hier aus Europa, die einer deiner Lieblingswerte, die Ferrari. Ganz spannender Wert. Beim Umsatz von knapp 6 Milliarden Euro haben sie eine Marktkapitalisierung von 105 Milliarden Euro. Dann unser Chip-Wert aus Deutschland, Infineon. Dann aus den USA, PayPal, Pfizer, Supermicrocomputer und UBS. Und dann kommen wir zum 5., dem Mittwoch. Da habe ich dann als ganz besonders große eine Ford MicroStrategy, also als für einige sicherlich auch ein interessanter Wert, Novo Nordisk, Banco Santander, spannendes europäisches Bankhaus, Total Energie, einer der großen europäischen Energieplayer, Toyota Motor, die werden ja wahrscheinlich im Massenautomarkt im Moment Maß aller Dinge, da kann die VW nur von träumen von den Zahlen, die haben, auch wenn die vom Umsatz her etwa gleich groß sind, und eine Walt Disney habe ich dann noch am 5. Am 6. daneben der Amazon, Bristol Myers, kann man sich mal angucken, wer die technisch, glaube ich, ganz interessant an, soll sich aber jeder selber ein Bild von machen. Eli Lilly, auch ein ganz großer Wert und einer der Top-Werte in der Pharmabranche durch die Weight Loss Drugs. Fortinet, Internet Security, eine Honeywell, spannender Mischkonzern, der eventuell, wo Fantasie drin liegt, dass sie sich eventuell wie auch die General Electric oder die Siemens ein bisschen aufspalten werden und was abstoßen werden. Dann unser eigentlich größter deutscher Wert, die Linde, L'Oreal, Konsumgüter, Ralph Lauren, die gezeigt haben in den letzten Jahren, dass man auch in der Bekleidungs- und Modebranche Geld verdienen kann, wenn man nicht Luxus ist, in 12 Monaten um 84% gestiegen. Dann Siemens Healthineers, Société Générale habe ich noch, Tokyo Electron im Halbleiterbereich wichtig, und am 7. dann habe ich hier noch eine Honda aufgeschrieben, die haben gerade eine interessante Transaktion angekündigt, kann man vielleicht als Value-Wert auch ansehen, und Ich weiß, ich habe jetzt, das sind jetzt so die, die ich als besonders wichtig rausgepickt habe. Ich weiß, ich habe jetzt viele unterschlagen.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, mir ist dann aufgefallen, BEP finde ich halt noch ganz spannend. Ich glaube, die kommen am 5., da würde ich nochmal drauf schauen. Und ansonsten gibt es natürlich wirklich einen Haufen unter. Also nächste Woche wird wirklich mega, mega spannend. Da gibt es so viele, wirklich jeden Tag einfach mal reingucken, das ist ganz wichtig. Aber eine Merck fährt zum Beispiel noch und so. Also da ist für jeden was dabei. Electronic Arts kommt am 4., finde ich auch noch gar nicht mal so entspannt. Diageo ebenfalls am 4., aber ich will dich jetzt hier gar nicht weiter ergänzen, weil das sind schon die wichtigsten und größten Unternehmen, wo man drauf schauen kann. UBS hat es, glaube ich, gesagt.
Ja.
Ne? Ja. Am 4., genau. Also es geht hier so weiter. Novo Nordisk kommt am 5. und so. Also Wahnsinn. Ja, nächste Woche wirklich genau schauen. Da kann einiges durchgerüttelt werden. Aber ich glaube, wir haben hier so ein bisschen die größten und wichtigsten genannt.
Und es wird europäischer.
Aber wirklich, genau, es wird wesentlich europäischer. Auch in Asien, ganz, ganz viele Unternehmen, die man hier kennt. Ob es Kawasaki ist, Mazda und so weiter. Also es geht hier wirklich durch die Reihe weg. Das ist mega, mega spannend. Aber gut, wir wollen den ganzen Bogen nicht überstrapazieren, sonst haben wir hier irgendwann die 2-Stunden-Marke geknackt. Lieber Dirk, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Diesmal auch wieder virtuell und digital, aber dann auch bald wieder analog und gegenüber. Und dann sehe ich auch wieder, was du tatsächlich hast. Ne?
Arbeitest drauf hin, genau. Auf jeden Fall. Dann ja, nicht nervös machen lassen, wenn der Markt weiter etwas ruckelig ist. Es wird auch wieder besser und im Hinblick, wenn man sich etwas einen Schritt zurücknimmt, kann man sehen, dass man auf einige Monate immer noch deutlich im Plus ist.
So sieht's aus. Besser hätte ich den Podcast nicht beenden können. Alles Gute, bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis dahin. Ciao, ciao.